Kinderarbeit, Zwangsheirat, Unterdrückung, Zensur. Die Einhaltung der Menschenrechte ist auch im 21. Jahrhundert nicht selbstverständlich. Dabei stehen sie allen Menschen zu, in gleicher Weise, unabhängig von Herkunft, Geschlecht, Religion und Alter. Der Tag der Menschenrechte erinnert jedes Jahr am 10. Dezember daran. Und der ist heute. Bei uns zu Gast sind Sonja Putz und Paolo Percocco von der Tibet-Initiative Ulm Neum e.V. Beide setzen sich für die Befreiung Tibets ein, das seit über 50 Jahren vom kommunistischen China besetzt ist. Herzlich willkommen im Studio, Sonja und Paolo.
Ja, grüß Gott, hi.
Ja, hallo.
Und zwar, wir haben uns ein wenig über die Tibet-Initiative schlau gemacht und gelernt, dass sich die Initiative beispielsweise für die Verbesserung der Lebenssituation der Tibeter und für die Tibeter im Exil einsetzt. Was genau habt ihr da gerade am Laufen? Also welche Projekte gibt es und was motiviert euch, das genau zu machen?
Dann fange ich mal an. Hallo zusammen. Ja, was haben wir gerade am Laufen? Das ist ein langer Prozess. Unsere Regionalgruppe gibt es jetzt seit 20 Jahren in Ulm, Neu-Ulm. Und ja, ausdauernd würde ich sagen, bleiben wir einfach dran. Es geht los mit Informationsveranstaltungen, Einladung von Referenten, die wirklich Koryphäen sind, die sich auskennen vor Ort, was aktuell am Laufen ist. Es sind permanente Unterschriftenaktionen im Internet. Also würde ich euch alle bitten, da mal reinzuschauen auf unserer Seite www.tibet-initiative.de. Das ist ein Klick, hilft aber sehr viel. Es geht da jeweils um politische Gefangene. Wir bedrängen Politiker, dass sie bei Staatsbesuchen in China genau diese Namen aufs Tablett bringen, damit die chinesische Regierung weiß, dass die nicht vergessen sind. Das hilft ihnen sehr viel. Wir wissen, dass sobald ein Name genannt ist, die von Folter verschont werden, weil die dann doch ihr Gesicht nicht verlieren wollen und Angst haben. Vor Ort machen wir, um unsere Arbeit zu finanzieren, zweimal jährlich Bücherflohmärkte große im Pfaffenhofen, immer Palmsonntag und im September den zweiten. Was machen wir noch, Paolo?
Wir machen zum anderen auch eine Sendung hier bei uns bei FreeFM. Mhm. Alle vier Wochen gibt es den Weltfunk, da machen wir auch mit, so zum Beispiel heute Abend um 6. Da behandeln wir das Thema Musiker in Tibet, zum Beispiel junge Musiker, die sind in eurem Alter und möchten mit ihrer Muttersprache Lieder singen und auf die Umstände dort hinweisen und werden dafür teilweise auch eingesperrt, gerade vom kommunistischen China oder von der kommunistischen Partei Chinas, die ja da eingefallen ist vor über 50 Jahren und Menschenrechte beschneidet, wo es nur geht. Es gibt über 1200, mindestens 1200 eingesperrte Menschen da. Du kannst in Tibet zum Beispiel nicht mal mit einer Flagge, wie sie hier bei uns im Studio hängt, mit dieser Tibet-Flagge rumrennen, da kriegst du sofort Probleme. Ja, und wir setzen uns einfach dafür ein, dass sowas publik wird, dass die Leute davon Bescheid wissen, dass man das nicht vergisst. Ein ganz großer, weltbekannter, berühmter Typ, der dafür steht, ist zum Beispiel auch der Dalai Lama. Das ist der spirituelle und früher auch politische Führer des tibetischen Volkes, der seit über 50 Jahren im Exil lebt. Da kommen wir nachher noch kurz drauf zu sprechen. Was machen wir noch? Am 10. März jedes Jahr gibt es so einen Flaggenlauf. Da laufen ganz viele Leute durch die ganze Welt mit Flaggen, diese Tibet-Flagge, um da auch auf den Tag, diesen 10. März aufmerksam zu machen. Was da passiert ist, kannst du ja erzählen, beziehungsweise da kommt nachher noch eine Frage von euch, wenn ich mich richtig erinnere, über was ist eigentlich passiert vor 50 Jahren.
Über die Geschichte ein wenig.
Genau, ja.
Ist eine Frage, wo mich interessieren würde. Sie haben jetzt, Frau Putz, Sie haben gesagt, gerade, dass Sie sich auch vor Ort engagieren. Waren Sie denn schon selber in Tibet?
Nein, ich war noch nie in Tibet. Aus unserer Gruppe waren jedoch schon einige vor Ort. Also ich bezweifle, dass ich mittlerweile überhaupt nur ein Visum bekommen würde. Ja, die sind ja auch mittlerweile gut vernetzt. Und wenn man mal aktiv bei dieser Organisation mitarbeitet, kriegt man keine Einreiseerlaubnis mehr. Also einige aus dem Vorstand bekommen keine mehr.
Ja, oder es gibt eine Zeitschrift, die erscheint einmal im Monat, die heißt Brennpunkt Tibet. Und
Viermal im Jahr,
ja, okay, viermal
jedes
im Jahr.
Quartal.
Ja, kommt mir öfter vor. Auf jeden Fall, da ist einer der Redakteure, der heißt Clemens Ludwig, der ist auch schon hier gewesen in Ulm, zum Beispiel für eine Veranstaltung von einer Filmpräsentation in der Volkshochschule. Das war letzten Monat, glaube ich, gell?
Ja.
Und der ist eben auch mittlerweile auf so vielen Bühnen unterwegs, dass er auch, der kann nicht mehr nach Tibet einreisen. Mhm. So, der darf da nicht mehr hin. Und wahrscheinlich, wenn er hingehen würde, wird er wahrscheinlich auch irgendwie verschwinden.
Okay.
Ich war auch noch nicht in Tibet übrigens.
Auch noch nicht? Nee. Ja, wie man gerade gehört hat, ist ja ziemlich schwer, da ein Visum zu bekommen. Das ist verständlich.
Ich habe für mich beschlossen, da erst hinzufahren, wenn Tibet wieder frei ist. Ja. Vielleicht erlebe ich es diesmal.
Ich komme mit.
Dann kommen wir mit. Also irgendwann wurden wir von einem Herrn Kelsang, das war der, der außerordentliche Abgesandte des Dalai Lama für europäische Informationen und Fragen. Der lebt in der Schweiz. Der war einmal schon bei uns zur Veranstaltung. Der hat gesagt, also wenn Tibet frei ist, dann machen wir alle einen Betriebsausflug dorthin. Also er lädt uns alle ein und dann habe ich gesagt, okay, das machen wir. Wir hoffen drauf, ne?
Das wäre doch auf jeden Fall was. Aber ich habe mich jetzt noch weiter informiert und habe herausgefunden, dass sich gerade die Initiative hier in Ulm, Neu-Ulm, sich zum Ziel setzt, den Deutschen die tibetische Kultur ein wenig näher zu bringen. Und vor allem die sich auch für den Buddhismus, also für die große Religion in Tibet gerade, interessiert. Ist es so richtig?
Ja, das kann man so sagen. Das ist unser zweites Anliegen, weil die tibetische Kultur einfach unvergleichlich großartig ist.
Über 9000 Jahre alt. Alt ist diese Kultur. Das heißt, die ist alleine selber schon 7000 Jahre älter als unsere Kultur. Mhm. Und es geht, glaube ich, eher auch darum, nicht nur die Menschen hier bei uns näher zu bringen, sondern auch darum, die zu erhalten. Weil Tibeter selber sind in ihrem eigenen Land mittlerweile eine Minderheit. Die dürfen ihre Religion nicht ausüben. Die dürfen ihren Dalai Lama-Foto nirgendwo hinkleben. Und es geht eben auch darum, das zu erhalten. Und der tibetische Buddhismus selber ist eigentlich eher so eine Art Philosophie. Deswegen finde ich die persönlich auch so spannend, weil Religionen sollte man eigentlich prinzipiell abschaffen, finde ich. Und deswegen finde ich das als Philosophie so spannend. Und es gibt sogar ein aktuelles Buch von Dalai Lama selber, das heißt Ethik ist wichtiger als Philosophie. Als Religion, genau. Ethik ist wichtiger als Religion und er steht selber dafür ein, dass, also einer der größten spirituellen Führer auf der Kugel hier, steht selber dafür ein, dass eigentlich Religionen abgeschafft werden müssen und dass man irgendwie so eine säkuläre Ethik, mit der jeder klarkommt, etablieren sollte oder also dass eben die Leute ohne Religion sich friedlich miteinander unterhalten können.
Das heißt jetzt, ihr praktiziert selber den Buddhismus nicht, aber ihr findet die Philosophie dahinter spannend.
Also ich glaube, du praktizierst ihn, ne?
Ich bin praktizierende Buddhistin.
Okay.
Deswegen ist sie auch so friedliebend. Aber ich nicht, deswegen bin ich manchmal nicht so friedliebend.
Ergänzt dich wunderbar.
Ja, stimmt.
Okay. Wo liegt denn Tibet eigentlich genau? Und was hat das so jetzt mit Deutschland oder mit der ganzen Welt zu tun?
Ja, wo liegt Tibet genau? Es ist, wenn man sich das vorstellt, also Nepal war ja vor kurzem in aller Munde durch das Erdbeben, also weiß man vielleicht, wo das positioniert ist, und unmittelbar angrenzend an Nepal, nördlich davon. Und man, das ist riesig, das Land. Also bei uns hat man so eine Vorstellung, das ist
so groß so wie die Schweiz.
Unscheinbarer irgendwie Staat. Das ist so groß wie Spanien, Frankreich und Deutschland zusammen. Also das ist gigantisch. Aha.
Und man könnte sagen, es liegt ungefähr zwischen Indien und China oder so.
Ja, kann man sagen. Es ist so ein Puffer praktisch. Also, und da kommen wir dann gleich mit zum, es ist strategisch unglaublich günstig gelegen für die Chinesen. Wenn ich Chinesen sage, meine ich nie die Bevölkerung, um das gleich mal klarzustellen, sondern immer die chinesischen Machthaber. Ja, weil das chinesische Volk leidet genauso unter diesem System, als die Tibeter das tun. Ja. Und dadurch ist eben einfach der Zugang zu Indien unmittelbar. Also es gibt, früher war ja Tibet dazwischen und China war eben östlich davon. Und jetzt haben sie einen direkten Zugang zu Indien und eben auch zu Nepal. Und
es ist strategisch sehr viel günstig. Mehr Land einfach. China ist halt eben sehr viel größer geworden. Die sind umsonst wirklich so eine Riesenweltmacht geworden. Und was sie auch sich in Tibet alles holen, Tibet ist eben riesengroß, wie sagst du, Deutschland, Spanien,
Frankreich
zusammen, also schon ein Riesenbatzen Land. Und man sagt auch, das Dach der Welt, das ist ziemlich weit oben, da gibt es viele Berge, da gibt es unglaublich viel Eisen, Gold, Uran, also da gibt es Bodenschätze ohne Ende und auch durch diese Gletscher, die da alle sind, die befüllen eigentlich alle großen asiatischen Flüsse, haben ihren Ursprung in Tibet. Und ja, ist halt ein riesengroßes, mega ressourcenreiches Land und China dachte sich, das schnappen wir. Und dadurch, dass eben Tibet seit 9000 Jahren ein sehr friedliebendes Volk ist, ohne Militär, also auch die Strategie, Widerstand zu leisten, ist gewaltfrei. Also die sind seit 50 Jahren besetzt, aber machen keinen Krieg. Also die ein paar bestimmt machen da irgendwelche Aufstände oder so, aber prinzipiell machen die einen friedlichen Widerstand und waren deswegen auch so einfach einzunehmen von China.
Das war auch mit der Grund, warum der Dalai Lama einen Friedensnobelpreis stellvertretend für sein Volk bekommen hat, weil es ist einzigartig in der Weltgeschichte, dieser lange friedliche Widerstand, den die leisten.
Wie war es, der lange Atem und, oder so ähnlich?
Genau, und nicht aufgeben. Also das, die sind weit entfernt davon. Man möchte meinen, es ist jetzt doch schon so lange her, seit 1959, ne? Sind die besetzt. Das muss man sich mal vorstellen, wie viele Junge da jetzt schon nachgekommen sind, die jetzt wieder, und das hören wir heute Abend in der Sendung, diese jungen Musiker, ja, die ja aufgewachsen sind, lange nach der Besetzung, möchte man meinen, die haben sich da jetzt irgendwie arrangiert damit und sind da jetzt irgendwie aufgegangen in der chinesischen Kultur, aber keineswegs, gerade die Jungen sind wieder die, die das Ganze wieder vorantreiben und sagen, niemals.
Also und dadurch,
wir,
dass wir
werden
jetzt
nie Chinesen sein.
Und dadurch, dass wir jetzt eben Internet haben, geht das überall raus und die machen halt zum Beispiel Musikvideos, wo sie traditionelle Klamotten anhaben aus Tibet und eben Sachen singen wie, anstatt Dalai Lama sagen sie irgendwie was, Schneelöwe zum
Schneelöwe,
Beispiel.
Ja.
Und für so Zeug werden die eingesperrt.
Mhm. Ja.
Das ist krass. Ja.
Also es gibt mittlerweile ein paar, die sind schon so bekannt, dass sie gar nicht eingesperrt werden können, weil dann, also da sind die vorsichtig vom Regime.
Die haben so viele Fans,
die haben sie eben jetzt nicht so bekannt. Ja. Ja. Und da war einer, der da war die Gefahr, dass er eingeknastet wird und dann dachte er so, jetzt mache ich erst recht nochmal ein Konzert und danach wurde er verhaftet und ist weg. So. Und das sind zum Beispiel Leute, für die man dann so Petitionen unterschreiben kann. Hey, lass doch den Typen bitte frei. Und dabei geht es dann vorrangig darum, dass der eben nicht ganz so mies behandelt wird. Also die Knasts in China, da weiß man so ein bisschen was von und das sind ja nicht die, sind genau dieselben, die sie da in Tibet haben.
Aber jetzt doch mal zurück zum Dalai Lama. Jetzt, Sie haben gesagt, er hat einen Friedensnobelpreis bekommen.
Ja.
War das auch ein Grund dafür, dass er den Friedensplan geschrieben hat? Ich habe es noch ganz gleich in Erinnerung, irgendwie so mit einem Friedensplan. Wollte er damit etwas bezwecken? 5 Punkte waren da drauf und
Ja, das ist dem schon vorausgegangen, aber das war sicher nicht das Ausschlaggebendste.
Okay.
Das war wirklich der friedliche Widerstand,
also
für den er ja steht. Er ist der das hält, sage ich mal. Es gibt durchaus, also auch im Exil, andere Stimmen, die sagen, es reicht. Was hat uns denn dieser friedliche Widerstand gebracht? Dass wir nämlich immer noch unterdrückt sind und immer noch keine Stimme haben und nicht anerkannt sind, auch im Exil nicht anerkannt sind als Land. Das muss man sich auch mal geben. Ne? Politiker fürchten sich, den Dalai Lama zu empfangen. Ja, weil
es
sie
war
Angst
zum Beispiel
haben,
auch, der Dalai Lama war einmal bei Merkel in Deutschland, danach hat die richtig Ärger bekommen mit der Wirtschaft und China und seitdem empfängt die den nicht mehr.
Ja.
Das musst du dir mal geben, die empfängt die nicht mehr, also aus wirtschaftlichen Gründen. Ich meine, China ist eine Wirtschaftsmacht, eine ganz starke und viele denken, dass sie deswegen davon abhängig sind. Also es ist so ein Grunddenken, von dem man irgendwann mal hoffentlich auch abkommt und genau deswegen ist es halt auch irgendwie sinnvoll, diese andere Philosophie ein bisschen zu verbreiten.
Ja. Aber wenn ich nur was sagen darf zu diesem Friedensplan, also eines der Hauptanliegen des Dalai Lama ist, und er hält daran fest bis zum Tode und darüber hinaus, er möchte aus Tibet eine Friedenszone machen. Und er meint, es wäre das, was die Welt braucht, eine entmilitarisierte Friedenszone, wo die Menschen einfach zeigen, dass man friedlich miteinander leben kann. Und ich könnte mir vorstellen, dass das umsetzbar wäre, genau in dem Land, weil es ja eben seit langer Zeit, seit dem Jahrtausend ungefähr, durch die buddhistische Philosophie geprägt ist. Und das ist auch der Hintergrund, warum die Menschen das aushalten. Weil die haben da einen längeren Atem als Menschen, die bloß in einem Lebenszeitalter denken. Die denken darüber hinaus.
Und das Gute ist ja, solange man es sich vorstellen kann, also solange es vorstellbar ist, liegt es ja auf jeden Fall im Bereich des Möglichen.
Durchaus.
So, also vielleicht erleben wir es ja noch.
Durchaus.
Wäre schön. So eine entmilitarisierte Friedenszone wäre doch toll,
das
oder?
Ja, das
so groß wie Spanien, Deutschland, Frankreich zusammen, wäre doch super geil. Klingt ein bisschen wie Star Trek, aber also wäre schön.
Ja. Dass man dann zum Beispiel wirklich die Bodenschätze da lässt, wo sie sind. Ja. Und das ist ja auch noch so ein guter Satz gewesen, da kommen wir heute Abend auch nochmal drauf zurück, dass vollkommen klar war, immer schon, wie reich Tibet ist. Also es wurde von China auch schon immer als die Schatzkammer des Westens bezeichnet. Also in der chinesischen Sprache war für Tibet eben dieser Name, die Schatzkammer des Westens. Schatzkammer. Also die wussten, was dort zu holen ist. Das tibetische Volk selber hat nichts geholt von diesen Bodenschätzen. Sie wussten davon, also zum Beispiel Uran. Ist vollkommen klar, was kann man mit Uran anfangen? Also nur Schlimmstes. Also warum sollen wir das rausholen? Das soll bleiben, wo es ist. Also aus Respekt vor der Natur und vor den Menschen zu sagen, diese Bodenschätze, die bleiben, wo sie sind. Was soll man damit anfangen, außer Unheil?
Und das ist gerade toll für China. Die holen sich dann natürlich Uran raus ohne Ende. Und das Ding ist eben auch dadurch, dass sie das Land so ausbeuten, wenn man so, kann man so sagen, geht auch da. Also jetzt ist ja gerade der Klimagipfel gewesen oder war gestern oder ist in Paris im Moment. Und das müsste auch dort Thema sein. Ist es aber nicht aus bekannten Gründen, weil das ist ein riesengroßes Land. Man sagt eben Dach der Welt. Die Flüsse versorgen ganz Asien, also die Gletscher, die Flüsse. Und das Land geht kaputt. Also da ist Umweltverschmutzung, die Erde wird, also es geht alles kaputt da und das hat einen unmittelbaren Einfluss auf den ganzen, auf die ganzen Länder drumherum und in dem Fall am Ende auch für uns. Also das geht uns auch was an. Das ist, wir leben auf der gleichen Kugel. Das ist ja kein anderer Planet. Wenn der explodieren würde, wäre das wurscht für die Erde. Aber es ist dieselbe Kugel, auf der wir rumrennen. Und man sagt auch, Tibet wäre der dritte Pol wegen diesen ganzen Gletschern und Zeug. Wenn die wegschmelzen und alle, wird alles noch schöner.
Also wie man sieht, das Thema ist sehr komplex und sehr tiefgründig auf jeden Fall. Aber jetzt nochmal zurück zum Dalai Lama, weil er gerade halt die erste Person ist, wenn man an Tibet denkt, ist Dalai Lama. Aber er lebt ja gerade jetzt in Indien im Exil. Was genau ist da jetzt passiert vor einigen Jahren, dass so viele Tibeter im Exil jetzt leben müssen?
Ja, da kommen wir dann auch gleich zu dieser Flaggenaktion, weil das genau das ist. Es erinnert an den Tag, am 10. März 1959 war der Tag der Flucht des Dalai Lama. Und es war so, dass er sich in seinem Sommerpalast aufgehalten hat und Gerüchte durchgedrungen sind, dass, also er wurde eingeladen zu einer Theaterveranstaltung von chinesischen Politikern vor Ort und die Gefahr war sehr groß, dass er entführt worden wäre. Also war schon alles am Schwelen. Ne? Seit 1949 war er schon so mehr oder weniger besetzt und dann, aber Dalai Lama war noch intronisiert, also er hatte noch seine Funktion. Und die Gefahr war sehr groß, dass die den wegräumen wollen. Ne? Und daraufhin haben sie zigtausende, also man sagt um die hunderttausende von Tibeter um diesen Sommerpalast gestellt, um den Dalai Lama zu schützen und dass er auch auf gar keinen Fall in diese Falle gehen sollte, weil er war sehr offen und ich meine, er hat sich einmal mit Mao getroffen und war sehr angetan von dem seiner alles für alle.
Ja, Idee. Bis zu dem Moment, wo er gesagt hat, Religion muss weg.
Ganz genau, das war dann der Punkt, wo
was er. Was ja grundsätzlich hat, nicht schlecht ist, aber dafür genau. Alle Leute wegzumetzeln.
Das Volk, das war ja damals dieser Spruch.
Das ist auch keine Lösung.
Auf jeden Fall, drei Tage lang standen die Menschen da und haben ihn geschützt und Tausende wurden da niedergeschossen. Also irgendwann war klar, nicht mehr klar, sagen wir mal so, ob der überhaupt nur in dem Haus ist oder nicht. Und dann wurde gestürmt, also vom chinesischen Militär. Und es wurden zigtausende von Tibetern erschossen, bis die überhaupt da rankamen an diesen Sommerpalast. Und mittlerweile war der Dalai Lama geflohen. Also das war der Tag, wo der noch Richtung Indien, also verkleidet als ganz normaler Nomade mit einem kleinen Tross, ist der Richtung Indien marschiert. Und wurde dann da als Flüchtling aufgenommen und lebt seitdem mit einem Flüchtlingspass. Also der hat weder die indische Staatsbürgerschaft angenommen, noch je natürlich die chinesische. Also er ist Tibeter mit indischem Flüchtlingspass und lebt seitdem in Nordindien, in Dharamsala. Und ist auch der Sitz der tibetischen Exilregierung, aber da kommen wir vielleicht noch drauf.
Ja, das ist auch total spannend. Das war ja so früher, dass dieses geistige Oberhaupt bei den Tibetern gleichzeitig auch das religiöse und geistige Oberhaupt gleichzeitig das politische Oberhaupt war. Also der Dalai Lama seit mehreren hundert Jahren, weiß ich, 200-300 Jahre oder so, die arbeiten ja mit Reinkarnation, also eine Linie, Dalai Lama ist immer derselbe Typ und irgendwann jetzt im Exil, wo er wusste, okay, gut, mal gucken, wie, ich weiß auch nicht so genau, wie es weitergeht, ich trenne das jetzt mal, ich will die politischen Ämter abgeben und ist jetzt offiziell auch seit ein paar Jahren nur noch das geistige Oberhaupt der Tibeter und es gibt eine demokratisch gewählte Exilregierung, die alle Exilanten, alle Exil-Tibeter demokratisch gewählt haben. Es gibt einen Ministerpräsidenten, es gibt Vertreter in der Schweiz, in Spanien und so, also es gibt eine Exilregierung, die ist natürlich
nicht anerkannt
so. Aber es gibt sie. Ist auch echt spannend. Ist wirklich ein spannendes Thema.
Kann man das dann vergleichen mit dem Vatikan, also von früher, dass der Dalai Lama quasi politische Macht hat und geistliche? Wie mit dem Papst jetzt, dem Vatikan, der ist ja auch der Staatsoberhaupt und natürlich für die Katholiken.
Doch, kann man vergleichen. Früher war das.
Kann man schon so sagen, also, oder?
Früher war Kirchenpolitik, das war eigentlich das Gleiche. Sagen wir mal so, da war es früher das Gleiche und ist irgendwann vom Volk getrennt worden. Und da ist es eher so, dass das geistige und politische Oberhaupt selber gesagt hat: Ich gebe meine Macht, meine politische ab.
Okay. Also, wie ihr schon gesagt habt, heute Abend habt ihr ja eine Sendung um 18 Uhr, gerade hier bei Free FM. Weltfunk heißt die Sendung und beschäftigt euch dann mit der tibetischen Musik und die für ihre Lieder teilweise im Knast gelandet sind, die Musiker. Ja. So Künstler wie zum Beispiel Namgyal, Kwetsu und Sherten stehen zum Beispiel auf der Abschlussliste der Kommunistischen Partei China und solche Songs von denen würden dort einfach niemals laufen. Deshalb gerade spielen wir mal einen Song von denen und lass uns einfach ein bisschen inspirieren, oder?
Sonja Putz und Paolo Percoco von der Tibet-Initiative Ulm-Neu-Ulm sitzen hier bei uns im Studio und schildern uns die Lage der Menschenrechte in Tibet. Ich würde mal sagen, wir machen einfach weiter. Und zwar, welche Menschenrechte werden denn genau missachtet und wie sieht die Lage in Tibet denn aus?
Also die Frage ist sehr schwierig, weil also ich bin mal so durchgegangen durch die Menschenrechte und ich habe festgestellt, dass eigentlich keiner der Artikel geachtet wird. Also es ist, wir könnten eher sagen, es gibt überhaupt keinen einzigen Artikel, der geachtet wird.
Oder so rum, wie wir vor uns unterhalten hatten, dass man eigentlich die Frage stellen müsste, welches Recht wird nicht verletzt?
Ja.
So rum. Und bleibt wahrscheinlich gar kein
Ziel. Da bleibt nichts über.
Ja, wie kann man sich das dann vorstellen, wie die Menschen da miteinander umgehen oder wie die leben?
Wie die leben? In permanenter Angst. In permanenter Angst. Du kannst dir einen totalitären Staat vorstellen, wo überall Militärpräsenz ist, wo wenn du in der Öffentlichkeit bist, du dir jedes Wort überlegen musst, dir jeden Menschen genau anschauen musst, was du zu wem sagst, also Stasi hoch 3, weil du bist sofort im Knast. Das ist auch sowas, dass viele Touristen, die sich nicht vorher informiert haben, wirklich Tibeter in Gefahr bringen. Die meinen es gut, gehen dann hin und sagen, ha, ihr Armen, und da hast du ein Dalai Lama-Bild. Und so. Ja, es gibt wirklich also sowas von naive Menschen. Ein Beispiel, also wenn du von einem Dorf zum anderen willst, von wegen, da gibt es einen sehr schönen Artikel, den habe ich mir mal rausgesucht. Das ist der Artikel 13, Freizügigkeit. Da heißt, jeder Mensch hat das Recht auf Freizügigkeit und freie Wahl seines Wohnsitzes innerhalb eines Staates. Man möchte meinen, ja gut, dann könnten die Tibeter ja wenigstens innerhalb Tibets reisen lassen. Du brauchst, um von einem Dorf zum anderen zu dürfen, bereits ein Permit.
Ein Permit ist
ein Papier, dass du dein Dorf verlassen darfst. Also von wegen, du darfst dich innerhalb eines Staates bewegen. Um alles kontrollieren zu können, schränken die jegliche Reisefreiheit, alles ein. Versammlungsfreiheit, Redefreiheit, Religionsfreiheit. Wir könnten alle durchgehen, es existiert nicht für Tibeter. Definitiv.
Da fällt mir jetzt eine Frage ein, und zwar, kann man jetzt so sagen, dass die anderen Länder, drumherum China oder als auch die europäischen Länder, die UNO, wie auch immer, die Tibeter nicht helfen, nur weil sie befürchten, dass China dann die wirtschaftlichen Verhältnisse einschränken wird?
Das kann man mit Ja beantworten. Definitiv.
Ja, davon gehe ich doch auch mal aus.
Mir ist noch was anderes eingefallen zuvor, zu der Geschichte mit dem Dalai Lama und seiner Flucht. Hatten wir gerade eine Pause kurz gesprochen. Es gibt einen Film von Martin Scorsese, berühmter amerikanischer Regisseur.
7 Jahre Tibet,
oder nicht? Nee, den habe ich selber noch nicht gesehen. Der heißt Kundun, schreibt sich Kundun. Mhm. Und das ist die Geschichte vom Dalai Lama. Wie sie ihn finden, wie er aufwächst, wie er jugendlich ist, wie er fliehen muss, wie er im Exil ist. Und ist halt, der ist ein super Regisseur, ganz top, super toller Film. Und so Bewegungen für Tibet und gegen China kommen meistens eher aus Amerika, weil die ja, also zumindest 80er, 90er jetzt nicht so abhängig. Also die waren ja eigentlich eher gegen China, deswegen ist eher dort ein bisschen was passiert.
Und gegen so. Kommunismus hauptsächlich.
Ja, richtig. Und deswegen, also Kundun schreibt sich Kundun von Martin Scorsese, lohnt sich super toller, einfach auch als Film ganz schön und einfach großartig umgesetzt und ziemlich krass auch, harte Nummer, ja, lohnt sich anzuschauen.
Okay. Ja, und können wir oder die Menschen da draußen sich für Tibet einsetzen? Wie kann man Mitglied bei euch werden?
Einsetzen kann sich wirklich jeder Einzelne. Also ich habe es vorhin schon kurz angesprochen, diese Online-Petitionen. Das ist wirklich eine einfache Sache, da mal reinzugehen auf die Seite www.tibet-initiative.de. Und da sind laufend Online-Petitionen für politische Gefangenen, die man unterzeichnen kann. 10. März ist nochmal so eine Sache, da werden wir auch dann wieder eine Sendung machen dazu vorher. Kann jeder mitgehen, wir bitten darum, dass jeder mitgeht.
Je mehr, da geht es um diesen Flaggenmarsch, da geht es mit Tibet-Flaggen einmal von Neu-Ulm bis nach Ulm rüber und da war auch bisher jedes Jahr so, dass auch Ulm die Stadt selber beflaggt hat, den Bahnhof, ein paar einzelne Geschäfte haben mitgemacht. Ja, und diese Station sind wir dann abgegangen, unter anderem jetzt auch FreeFM, da hängt ja auch Fleckle seit kurzem. Und wo man sich auch noch nachschauen kann, wo wir den meisten Kram auch teilen, jetzt so für Ulm. Es gibt ja verschiedene Regionalgruppen, Göppingen, Ulm, Frankfurt. Die Ulmer hat eine Facebook-Seite, die heißt facebook.com/tibetulm, glaube ich. Oder tibetulm da eingeben. Oder eben tibet-ulm.de. Ja, richtig. Da findet sich auch alles. Oder, warte mal hier, jeden zweiten Montag im Monat im Herrenkeller.
Zum Beispiel.
Ja, da trifft man sich.
Da treffen wir uns einmal im Monat und besprechen, was sind unsere nächsten Aktionen, was machen wir weiter. Ja, das ist, wo man sich einbringen kann. Ja. Zum Bücherflohmarkt kommen, Bücher kaufen.
Oder Bücher spenden.
Informieren, Bücher spenden.
Wer Bücher übrig hat, kann sie vorbeibringen.
Aber bitte nicht im Moment, mein Keller ist voll, er quillt über. Okay. Aber gerne wieder nach dem nächsten Flohmarkt. Ja.
Gut.
Das ist. Oder durchaus, wenn es sich ergibt, bei Wahlveranstaltungen die Politiker ansprechen, wie sie zu dieser Frage stehen. Das ist meistens sehr peinlich für die Politiker, die meisten wissen nichts drüber.
Das Lustige ist auch, ich war bei so einer Veranstaltung in Frankfurt, dieses Jahr war 80 Jahre Dalai Lama, der ist 80 Jahre alt geworden und war in Frankfurt im Juli und da waren auch ganz viele hochrangige Politiker, auch aus dem Europaparlament und da war einer, ich weiß nicht mehr, wie er hieß, wer es war und die machen dann eher so Bauchpinselarbeit für sich selbst, also er hat da viel erzählt, lalali und das und das und so und er hat eine kleine Ausstellung in der Nähe vom Europäischen Parlament gemacht, dass die Leute das sehen und das sind Leute, die sitzen an der Quelle, aber sind dann zu feige, wirklich weil die würden ihren Job riskieren, wenn sie damit zu weit nach vorne gehen. Und ist halt auch irgendwie, ist schon peinlich, dass solche Leute auch bei uns selbst an der Macht sind. Also alleine, dass die Merkel den nicht mehr empfängt, ist ja, spricht Bände. Und die ist gestern zur Time Magazine Person of the Year gewählt worden. Habt ihr das mitbekommen? Angela Merkel ist die Person of the Year vom Time Magazine.
Ja, weil sie ja alle hier aufnimmt und ein Europa ohne Grenzen.
Ja, richtig. Da steht sogar auf Englisch, and de facto she's the leader of the whole continent. Ja. Weißt du, ist auch, anderes Thema.
Und wollt ihr unseren Zuhörern noch etwas mit auf den Weg geben? Hab ich was vergessen?
Du hast doch was Schönes mitgebracht. Also, lies doch mal vor.
Ja, einen Satz vorher möchte ich noch dazu sagen. Wir sprechen jetzt über Menschenrechtsverletzungen in Tibet, natürlich, weil wir die Tibet-Initiative sind. Ich würde sagen, wir müssen alle ein bisschen achtsamer werden. Es gibt ja nicht nur in Tibet die Menschenrechtsverletzungen, die gibt es bei uns auch. Das ist bei uns bloß viel subtiler. Bei uns, wir schauen einfach, dass wir unsere Probleme rausverlagern. Also da ist bloß ein Beispiel jetzt Erdogan, der bezahlt wird, um unsere Flüchtlinge vom Hals zu halten. Es ist ganz klar, wenn du dir ein billiges T-Shirt bei bekannten Firmen kaufst, dass du Sklavenarbeit förderst. Weil wie soll denn ein T-Shirt für 5 Euro produziert werden, wenn nicht unter Bedingungen, die menschenunwürdig sind.
Ja. Ja.
Und da kann auch jeder Einzelne wirklich mal in sich gehen und schauen, wo ist mein Anteil? Was kann ich machen, dass es besser wird? Bei uns sieht alles so prima aus, als ob bei uns alles in Ordnung ist, aber das ist keineswegs so.
Du kannst ja auch direkt nach Ulm gehen, du kannst es gleich nach Ulm holen. Wir haben zum Beispiel seit sechs, sieben, acht Jahren diese Hartz-IV-Gesetze und das ist nochmal ein ganz anderes Thema, aber Hartz-IV-Sanktionen von den Jobcentern jetzt, da sind Leute, die sind wirklich am Arsch. Und wenn sie dann den Forderungen dieses GmbH-Amt angeschlossenes Ding nicht entsprechen, können ihnen ihre, wie heißt Hartz-IV-Sanktionen, ihre Gelder, ihr Grundding zum Leben gekürzt werden. Und da sind Leute, die landen dann auf der Straße. Und das in einem reichen Land wie Deutschland. Also das ist meiner Meinung nach auch eine Menschenrechtsverletzung, diese Hartz-IV-Sanktionen. Das ist auch ein Thema, was wir im politischen Ding letztes Jahr mal hatten. Und das ist immer noch brandaktuell. Also es gibt Menschenrechtsverletzungen hier in Ulm, direkt vor der Tür.
Überall. Und da müssen wir achtsamer werden, dass wir nicht nur schauen auf die bösen Länder, die Menschenrechtsverletzungen im großen Stil betreiben, sondern wirklich sehr genau hinschauen. Also da habe ich jetzt nur einen Satz dazu, den würde ich gerne zitieren. Der ist aus einem Essay, das mein Sohn, der Nico, vor kurzem abgegeben hat. Da geht es genau um das. Es ist ein Vergleich zwischen, also Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen islamischen Menschenrechten und universalen Menschenrechten. Und nur der Schlusssatz, glaube ich, da kann man sich Gedanken drüber machen. Und zwar heißt der, vor allem vor dem Hintergrund von Menschenrechtsverletzungen, durch zum Beispiel die USA oder Großbritannien scheint es mehr als angebracht, gemeinsam auf eine gerechtere Welt hinzuarbeiten, als den einen ungerechten Teil der Welt, dem anderen ungerechten Teil der Welt, die Ungerechtigkeit vorzuwerfen. Also das heißt, es ist nicht mehr so klar zu trennen, ne? Hier sind die Bösen, die Menschenrechtsverletzungen betreiben und andere, die das nicht machen, die sind allgegenwärtig, würde ich sagen.
Ja, irgendwie
und da müssen
ja,
wir alle aufpassen.
Irgendwie ist ja der gesamte Reichtum der ganzen Welt auf Blut aufgebaut, wenn man das so,
so
betrachtet.
Es. So ist es.
Also jedes Volk hat ja seine Blutspur, die er da mitzieht.
Genau. Und was ist unser Anteil daran und was können wir tagtäglich machen, um das insgesamt zu verbessern?
Und,
für alle Menschen.
Und hört auf, dass euch, oder wir sollten aufhören, das uns gegenseitig vorzuwerfen, sondern das vielleicht in Säckle packen und das einfach ins Feuer werfen von mir aus und dann sich frisch begegnen. So.
Ja.
Das wäre am schönsten.
Ja.
Da kann sich jeder an der eigenen Nase packen. So, auch ich, auch ihr, auch du, auch ihr da draußen. Und ja, schaut's vorbei auf tibet-ulm.de oder bei uns im Programm freefm.com/programm/Weltfunk. Da ist auch Info über die Sendung heute Abend. Schaltet ein um 6.
Genau.
Ja, alles klar. Dann bedanken wir uns bei Sonja und Paolo für das Interview. Wer von euch da draußen weitere Infos haben will, der kann auf der Homepage tibet-ulm.de vorbeischauen. Und nicht vergessen, heute um 18 Uhr den Weltfunk einschalten.
Vielen Dank. Sorry.
Danke, ja.
Ja.
Danke, wir dass ihr uns eingeladen habt.
Im Studio für euch waren Oliver und Osan. Ihr hört Free FM.